die große Analyse der Immobilienlobby ist, es gibt eine Wohnungskrise und wenn mehr gebaut wird, dann sinkt die Nachfrage und das wirkt sich auf die Preise aus. Nun können wir mal Städte angucken, wo sehr viel gebaut wurde. Hamburg, London, ganze Stadtteile wurden da errichtet und irgendwie sind die Mieten aber nicht gesunken. Und tatsächlich fordert der Zieher auch eine Anhebung des Mietspiegels. Also explizit lobbyieren die dafür, dass die Mieten steigen.
Und vielleicht denken jetzt auch manche Leute, die das hören, irgendwie, na gut, da gibt's irgendwie so einen Kongress, da kommen die zusammen und trinken teuren Champagner, so lass sie doch. Aber ich find's schon wichtig zu verstehen, welche Idee dahinter steckt und eben so eine Vorstellung wie das, was Trump in den USA schon macht, also ne, er so mit der Kettensäge auftreten, wir machen jetzt hier die staatlichen Strukturen kaputt, um alles der freien Wirtschaft zu überlassen. Da gibt es halt einfach Leute in der CDU, die können sich vorstellen, dass wir das auch so machen. Und dann werden einzelne Leute damit extrem reich und können sehr viel Geld damit machen. Aber für uns alle anderen bedeutet das ja, wenn wir uns die Wohnung nicht mehr leisten können, kommen wir halt unter die Räder oder werden schlimmstenfalls obdachlos. Das ist ja die Welt, die sie sich da vorstellen auf diesen Kongressen.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir über die Verstrickung von Immobilienlobby und Politik. Anfang Juni, da treffen sich in Berlin die Leute, die mit steigenden Mieten jede Menge Asche machen und VertreterInnen der aktuellen Bundesregierung. Organisiert wird dieser Kongress vom größten Lobbyverband der Branche, dem Zentralen Immobilienausschuss. Ich habe dieses Lobbytreffen, bei dem wahrscheinlich auch Einfluss genommen wird auf die kommende Wohnungspolitik der jetzigen Bundesregierung, ich habe das mal zum Anlass genommen, um Kim und Lara in den Podcast einzuladen. Sie sind vom Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn aus Berlin und das Bündnis organisiert auch einen Gegenprotest. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie die Immobilienlobby in den vergangenen Jahren erfolgreich eine verfehlte Wohnungspolitik beeinflusst hat und wir sprechen natürlich darüber, was es braucht, um bezahlbaren Wohnraum zu erkämpfen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Kim und Lara, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo erstmal.
Ja, hallo. Wir freuen uns auch sehr.
Ja, wunderbar, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch. Ihr beiden, wir wollen über den Einfluss der Immobilienlobby auf die Politik sprechen und wie das auch zu den explodierenden Mieten beiträgt, die wir sehen. Überall steigen ja die Mieten, besonders in großen Städten wie bei euch in Berlin, aber auch andernorts. Und in Berlin bei euch, dort trifft sich bald der größte Verband der Immobilienlobby in Deutschland, der Zentrale Immobilienausschuss, ZIA. Zu seinem jährlichen Treffen. Ihr macht dagegen mobil als MieterInnenbewegung. Vielleicht mal für den Einstieg, Lara, bevor wir dann weiter ins Detail gehen. Wie sehr prägt denn die Immobilienlobby eine verfehlte Wohnungspolitik, die wir ja in den letzten Jahren gesehen haben? Und wie sehr trägt es dazu bei, dass für immer mehr Menschen Wohnen zu einem existenziellen Problem wird?
Ja, also wir haben hier in Berlin, wie auch in anderen Großstädten, eigentlich das Problem, dass wir wie zu so einem Marktplatz der Spekulation für Immobilienwirtschaft geworden sind. Also unser Zuhause ist quasi dafür da, um Profite zu steigern von börsennotierten Konzernen. Und das zeigt sich natürlich ganz konkret in unserem Alltag. Also ist jetzt gerade erst nochmal öffentlich geworden, die Angebotsmieten in Berlin sind um 12% gestiegen letztes Jahr. Das Jahr davor waren es sogar 20%. Also krasse Sprünge, wo man einfach jedes Jahr deutlich mehr Miete zahlen muss, wenn man eine neue Wohnung braucht. Genau, also so die Angebotsmiete pro Quadratmeter in Berlin liegt jetzt bei 15,79 € pro Quadratmeter kalt. Und damit ist Berlin ja noch nicht mal die schlimmste Stadt. Ne? Also in München sind es irgendwie über 21 €. Und das macht sich natürlich, also für mich persönlich in meinem Leben macht sich das total konkret bemerkbar. Also alle meine Freundinnen und Freunde, die zum Beispiel Kinder schon haben oder Kinder kriegen wollen, die finden halt nichts mehr irgendwie innerhalb des S-Bahn-Rings. Das ist ja so ein bisschen sozusagen das Herz von Berlin. Die ziehen halt raus an den Stadtrand. Viele Leute ziehen auch nur mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen, obwohl sie eigentlich mit mehr Leuten wohnen wollen würden. Also es gibt eigentlich so einen reaktionären Rückfall in so ein Drei-Zimmer-Küche-Bad. Mutter, Vater, Kind, Konzept, weil für mehr quasi gar kein Platz ist. Und für Leute, die neu nach Berlin kommen, jetzt zum Studieren oder so, ist es ja noch viel schlimmer. Die zahlen dann für so ein 12 Quadratmeter Zweck-WG-Zimmer zur Untermiete irgendwie sowas wie 650 € als Studierende. Mhm. Oder wenn sie halt gar keine Kontakte haben, dann müssen sie in diesen möblierten Einzelapartments wohnen, die halt 1.000 € oder mehr kosten für eine Person. Und Das wird zu einem richtig krassen Problem, weil erstmal würde man vielleicht denken, für den Kapitalismus ist das ganz toll, wenn Leute so vereinzelt werden. Aber diese horrenden Mieten, die so viel vom monatlichen Gehalt, was Leuten zur Verfügung steht, auffressen, werden ehrlich gesagt auch langsam zu einem Problem für die Wirtschaft, weil Leute einfach weniger Geld haben, um zu konsumieren. Also die restliche Wirtschaft leidet langsam auch schon drunter, außer die Immobilienlobby. Die profitiert natürlich. Vielleicht nur noch kurz eine Zahl, dass man es noch mal plastisch wird. In den vergangenen Jahren war es so, dass eine Vonovia-Mieterin von der Miete, die sie gezahlt hat, 45 Cent von jedem Euro, also 45% ihrer Miete, sind als Ausschüttung in Dividenden geflossen. Inzwischen ist es ein bisschen weniger. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung rechnet das regelmäßig aus. Aber stell mir vor, du zahlst Miete und fast die Hälfte ist einfach nur Gewinnüberschuss für Aktionärinnen. Also Wohnen als Ware führt dazu, dass Leute arm werden, konkret verarmen. Jede fünfte Person in Deutschland ist inzwischen von Wohnarmut betroffen. Also eigentlich hätte sie genug Geld, um irgendwie okay über die Runden zu kommen, ohne unter diese Armutsgrenze zu fallen. Aber weil die Miete so hoch ist, ist sie dann armutsbedroht. Das hat der Paritätische Wohlfahrtsverband ausgerechnet. Jede fünfte Person. Hm.
Ja, ich würde auch sagen, Lara, die Mietenexplosion ist nicht nur volkswirtschaftlich ein Problem, sondern ja, das ist vielleicht noch relevanter ein Problem für unsere Demokratie. Ne? Denn da, wo die Leute Angst haben wegen steigender Mieten in ihren Nachbarschaften, da ist das auch Wasser auf die Mühlen der AfD. Also den Zusammenhang von steigenden Mieten und Erstarken der Faschos, das hat ja jüngst auch eine Studie gezeigt. Ja, und die AfD, die macht ja auch auf dem Feld mit rassistischer Hetzepolitik. Alle, die bösen Migrantis klauen euch die Wohnung. Ne? Und das Problem ist natürlich ein anderes, ist ja vollkommen klar. Nämlich, dass bestimmte Konzerne mit Wohnen als Ware ihre Profite machen und deswegen die Mieten steigen. Kim, vielleicht können wir gleich mal auf diesen Tag der Immobilienwirtschaft schauen, der jetzt ja am 4.6. bei euch in Berlin stattfindet. Das ist der größte Lobbykongress in Deutschland, der einmal jährlich stattfindet. Organisiert wird da vom größten Lobbyverband der Branche, dem Zentralen Immobilienausschuss, kurz ZIA, Z-I-A. Genau, und da treffen sich eben die Leute, die mit steigenden Mieten ordentlich Asche machen, die Immobilienlobby und die Politik, die kommt auch. Und parallel dazu gibt es auch ein Treffen von Finanzspekulanten. Das Ding heißt Super Return und die Sachen gehören ja auch zusammen, ne? Also die Teuerung auf dem Wohnungsmarkt und das viele Geld, das global gesehen seit der Finanzmarktkrise 2008 in Betongold reinströmt, ja, was die Bodenpreise und damit auch die Mieten hochtreibt. Kim, ihr wollt gegen beides demonstrieren, also gegen die Super Return, das Treffen der Finanzspekulanten, aber natürlich auch ganz zentral den Tag der Immobilienwirtschaft. Wir wollen ja auch gleich noch über den Zentralen Immobilienausschuss, kurz ZIA, sprechen, diesen wichtigsten Lobbyverband, der erfolgreich auch die verfehlte Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte beeinflusst hat. Aber sag vielleicht für den Anfang mal was zu diesen beiden Treffen, die da am 4.6. in Berlin stattfinden. Ja, und wie ihr die Party crashen wollt.
Ja, es trifft sich zum einen der Finanzsektor am Hotel Interconti und dann im Friedrichstadtpalast ist der große Tag der Immobilienwirtschaft, der eigentlich eine Woche der Immobilienwirtschaft ist. Und da sind alle VertreterInnen der Immobilienlobby da. Wir erzählen gleich noch, wer das alles ist. Und natürlich werden Menschen, die da sind, dann auch rübergehen in den Friedrichstadtpalast, weil die auf beiden Veranstaltungen Sachen machen. Zum Beispiel Rolf Buch, der Chef von der Vonovia, wird bestimmt auf beiden Veranstaltungen zu sehen sein. Und auf der einen machen sie das Geld, mit dem sie denn bei der anderen Veranstaltung die Immobilien kaufen. So ist so ganz grob der Zusammenhang. Natürlich alles, was Bank heißt oder so, ist da auch vertreten. Und genau, und gesponsert wird es von Lidl und Kaufland, diese Veranstaltung, der Tag der Immobilienindustrie, sage ich mal. Ja, und die ganzen Politiker sind doch da. Und mit denen wird geredet und denen wird natürlich auch gesagt, was sie denn für Gesetze jetzt demnächst machen sollten. Und deshalb ist es so wichtig, dagegen zu protestieren.
Und ich finde schon auch sehr interessant, drauf zu gucken, wer von der CDU da beispielsweise alles rumläuft. Also bei diesem Tag der Immobilienwirtschaft ist Thorsten Frey, das ist der Kanzleramtschef von Merz. Sabine Verheyen ist eine CDU-Abgeordnete, die im EU-Parlament sitzt. Der Ministerpräsident von Hessen ist da. Jan-Marco Lutschak, hier Berliner CDU-Abgeordneter, auf den kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Der hat den Mietendeckel weggeklagt. Die gehen da alle ein und aus und fühlen sich da sehr wohl. Und spannend ist aber eben auch die neue SPD-Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, die ja eigentlich, bevor sie in Regierungsverantwortung noch gesagt hat, wir brauchen einen Mietenstopp für 3 Jahre. Das hat sie sich lautstark für geäußert. Genau, die ist jetzt halt auch dann am 4. Juni bei diesem Tag der Immobilienwirtschaft. Und ja, ich glaube, da müssen wir dann mal ganz genau drauf gucken, wie lange sie dann diese Forderung beispielsweise noch aufrechterhält als Ministerin.
Alles klar, Verena Huberts von der SPD auch vor Ort, das wusste ich noch gar nicht. Ne? Also die Ministerin für Wohnen, die aktuelle. Bin mal gespannt, wie du schon sagtest, ne? In welche Richtung das da in der aktuellen Bundesregierung geht. Schon in der Ampel ist die SPD ja damit gescheitert, eine wirksame Mietenbegrenzung hinzubekommen. Das, obwohl sich der Kanzler ja als Mietenkanzler bezeichnet hat. Ja, mehr als zweifelhaft, dass sich das jetzt ändern wird. Aber lass uns gleich noch über die Verstrickung von Immo-Lobby und Union und auch den Einfluss der Immo-Lobby auf die SPD sprechen. Aber vielleicht könnt ihr erstmal ein bisschen erklären, was der ZIA ist, also dieser zentrale Immobilienausschuss, der größte Lobbyverband der Immobilienbranche. Seit wann gibt es den Lobbyverband? Wer ist da Mitglied? Und wie viele Millionen stecken die eigentlich in Lobbyarbeit? Kim?
Ja, der ZIA, das ist einfach der größte Lobbyverband, den es gibt. Und die treffen sich einmal im Monat bei irgendwelchen Kongressen. Aber das ist eben die größte Veranstaltung im Jahr. Den ZIA gibt es seit 2006. Vor 2006 wurde sehr viel in ganz Deutschland privatisiert an kommunalen Wohnungen, an Gemeindewohnungen. Und danach haben die sich zu einem großen Lobbyverband zusammengeschlossen. Vorher gab es viele kleine. Der ZIA hat Mitglieder, das ist, geht weit über einfach nur Häuser kaufen hinaus. Lidl ist da Mitglied, Kaufland. Da ist auch BMW und Mercedes Mitglied, weil die beiden Firmen wiederum Banken haben und diese Banken haben auch Immobilien oder spekulieren mit Immobilien, haben Immobilienfonds. Da ist auch IKEA dabei. IKEA hat auch große Immobilienpläne. Also der ZIA hat 7 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen jedes Jahr zur Verfügung. Man muss natürlich sagen, dass vieles, was der ZIA macht, muss der ZIA nicht selbst finanzieren. Das meiste ist gesponsert. Selbst die Grünen haben mal einen Kongress vom ZIA gesponsert. Also deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, wie viele Millionen haben sie da reingesteckt, weil da sehr viele Finanzmittel von anderen Leuten auch fließen.
Okay, aber wie viele Leute haben die denn im Bundestag zum Beispiel als Lobbyisten registriert? Also ich meine, wenn du sehr gut bezahlte Lobbyisten hast, dann sind auch schnell ein paar Millionen aufs Jahr gerechnet dann an Gehältern fällig, ne?
Die aktuelle Zahl vom Lobbyregister sind 72 Personen, die im Namen des ZIA vorstellig wurden, also Hausausweise bekommen haben. Genau.
Alles klar. Allein das geht in die Millionen. By the way, 2021 waren das noch laut Lobbyregister 25 Leute, also ordentlich gewachsen seitdem. Aber interessant auch, was du zu den Mitgliedern sagtest, weil das im größten Verband der Immobilienlobby etwa Vonovia als größtes deutsches Wohnungsunternehmen drin ist und viele andere klassische Wohnungsunternehmen auch, das ist ja geschenkt. Aber dass da eben auch Lidl, Kaufland oder Automobilbanken drin sind, das verdeutlicht, glaube ich, worum es da geht. Also Geld gewinnbringend zu investieren auf Kosten von Mietern. Aber was kann man vielleicht noch sagen? Wer ist da noch im ZIA vertreten?
Ja, die Immobilienbranche ist eben sehr viel größer als nur Leute, die Immobilien kaufen oder halten. Die Immobilienbranche sind auch die Banken, die spezialisiert nur für Immobilien Kredite geben. Die Immobilienbranche ist auch die ganze Gebäudeinstandsetzung und Sanierung, Wartung. ISTA ist zum Beispiel dabei, die Wasserzähler ablesen. Und die Kommunalen sind auch dabei. Was vor allem auch daran liegt, dass die Vorstände der vieler kommunaler oder landeseigener Wohnungsunternehmen waren früher auch in der Immobilienbranche tätig und haben da einfach Kontakte hin. Und sie vertreten ja auch mit ihren Werbekampagnen oft eher die Position der Immobilienlobby als die Position ihrer Mietenden. Die gehören alle dazu und BASF gehört dazu. Es gibt also... Deshalb würde ich diesen Begriff Immobilienlobby sehr viel größer fassen. Ja, im ZIA sind auch noch Hochschulen vertreten, also meistens Hochschulen für Wirtschaft, die sozusagen als ExpertInnen denn auftreten und Analysen bringen und natürlich auch die an den Vorschlägen für die Politik mitarbeiten. Und diese Hochschulen, zum Beispiel gibt es eine Hochschule in Aachen, die erwirbt eben sehr viele Drittmittel von Firmen, die in der Immobilienbranche auch tätig sind. Zum Beispiel Amazon sponsert viel. Genau, also da gibt es auch einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Hochschulen. Das ist auch ein Teil dieser Immobilienlobby eigentlich.
Ich glaube, man muss auch nochmal verstehen, so superreiche oder sehr reiche, extrem reiche Leute, die unterteilen ja auch nicht so, wie wir jetzt drüber nachdenken, irgendwie Wohnungspolitik, andere Politikfelder, sondern die gucken da ja aus einer anderen Perspektive drauf, nämlich sozusagen, wo kann ich gewinnbringend investieren? Und das sind ja dann auch Portfolios. Aber dieser Super-Return-Kongress zeigt das ja nochmal doller, dass ja auf internationaler Ebene, da kommen quasi Leute zusammen, die wollen eigentlich also alles, aber das bedeutet eben auch unsere Grundbedürfnisse privatisieren und möglichst sozusagen gewinnorientiert damit Profite machen. Und das ist dann halt, also da ist man eigentlich eher auf der Ebene von, keine Ahnung, das knapp werdende Wasser in Brandenburg geht halt an Elon Musk, weil der halt sozusagen da der dickste Fisch ist, der sich das noch holen kann. Und genauso halt knapp werdender Wohnraum in Großstädten geht halt an die, die sozusagen da noch meistbietend das kaufen können und sich das noch leisten können, sozusagen Wohnungen in Städten zu halten, damit zu handeln. Das sind ja dann, also so ein Konzern wie Vonovia hat ja riesige, also sozusagen die schieben das ja hin und her, die Wohnungen, die handeln ja damit. Das ist ja nicht, die sind ja keine Vermieter, die verstehen sich auch in dem Sinne nicht mehr als Vermieter. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen.
Man könnte noch dazu sagen, dass BlackRock, die ganz große Schattenbank, eigentlich Anteile an allen Immobilienfirmen oder Zuliefer- oder verwandten Firmen auch Anteile hat. Und die sind auch Immobilienlobby. Also zum Beispiel Rolf Buch, der ist der Chef der Vonovia. Das ist einer der größten Immobilienhalter gerade. Die haben Modernisierung als Geschäft. Die haben verschiedene Klagen schon am Hals gehabt wegen Nebenkostenabrechnungen. Und natürlich arbeitet er mit BlackRock zusammen, weil BlackRock einen ziemlich großen Aktienanteil an der Vonovia hat.
Ja. Und also genau, vielleicht denken jetzt auch manche Leute, die das hören, irgendwie, na gut, da gibt's irgendwie so einen Kongress, da kommen die zusammen und trinken teuren Champagner, so lass sie doch. Also ich gönne ihnen den Champagner natürlich, um Gottes Willen, aber ich finde es schon wichtig zu verstehen, welche Idee dahinter steckt und eben auch gerade mit so vielen CDUlern, die da mit rumhängen. Also es ist ja so eine Vorstellung wie das, was Trump in den USA schon macht, was Milei als Präsident von Argentinien macht. Also ne, er so mit der Kettensäge auftreten, wir machen jetzt hier die staatlichen Strukturen kaputt, um alles der freien Wirtschaft zu überlassen. Da gibt es halt einfach Leute in der CDU, die finden das eine total gute Idee. Also die finden das total attraktiv und die könnten sich vorstellen, dass wir das auch so machen. Und nicht, dass ich jetzt ein großer Fan von staatlichen Strukturen oder sowas bin, ne? Aber sozusagen, wenn wir das alles zurückbauen und alles privatisieren, dann werden einzelne Leute damit extrem reich und können sehr viel Geld damit machen. Aber für uns alle anderen bedeutet ja, dass ja, es gibt quasi keine Regularien mehr. Und wenn wir uns die Wohnung nicht mehr leisten können, kommen wir halt unter die Räder oder werden schlimmstenfalls obdachlos. Das ist ja die Welt, die sie sich da vorstellen auf diesen Kongressen.
Vielleicht könnt ihr nochmal, danke euch, so ein paar Takte sagen zu Lobbystrategien und der Verstrickung mit Politik, ja vor allem Union, aber vielleicht könnt ihr auch was zur Ampel sagen. Da haben wir ja auch ein Versagen gesehen in ja der Begrenzung der Wohnungsnot oder der Begrenzung der Mietpreisexplosion. Ne? Also die Mietpreisbremse war ein Witz. Auch bei der Schaffung von sozialem Wohnraum hat die vergangene Bundesregierung versagt. Das hat jetzt auch natürlich unter Friedrich Merz dann auch alles keine Prio mehr. Aber wie macht der ZIA Lobbyarbeit für seine ja renditeorientierte Wohnungspolitik? Könnt ihr das vielleicht auch mal anhand von einem Beispiel illustrieren? Ne?
Also worum es für Sie ja vor allem geht, ist ja Zugang sozusagen zu Mitgliedern der Bundesregierung. Und das klappt sehr gut. Also eine Anfrage von Karin Ley von der Linkspartei hat ergeben, dass die Ampelregierung, also die letzte Bundesregierung, sich im Schnitt dreimal häufiger mit der Immo-Lobby getroffen hat als mit Mietorganisationen. So. Und das spiegelt sich dann natürlich irgendwie auch in der Politik wieder, die gemacht wird. Also genau, die großen Wohnungskonzerne, Vonovia und so weiter, gehen regelmäßig zu Gesprächen eben mit Mitgliedern der Bundesregierung in den Ministerien, in den Bundestag ein und aus. Im Jahr 2022, das hat halt eben diese Anfrage von Karin Ley ergeben, gab es 142 persönliche Gespräche von eben Lobbyistinnen mit Ministerinnen oder Staatssekretärinnen von halt der Ampelregierung. Genau, und die häufigsten Treffen waren auch tatsächlich mit dem ZIA. Genau, und wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir uns diese Verstrickungen angucken von CDU und Immo-Lobby im Speziellen, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein und davon ausgehen, dass es jetzt in der neuen Regierung auf jeden Fall noch schlimmer wird. Genau, vielleicht noch ganz kurz zur Mietpreisbremse, weil die ja tatsächlich gerade von der Bundesregierung jetzt verlängert wurde. Aber das ist halt einfach, ich würde sagen, es ist eine Ablenkungsstrategie, weil die ist halt so durchlöchert und hat so viele Ausnahmen, dass sie halt de facto dem Anstieg der Mieten gar nicht sozusagen standhält. Und was es ja eigentlich bräuchte, wäre ein bundesweiter Mietendeckel. Und das ist jetzt aber eigentlich schon die ganz gute Überleitung zum vielleicht einem sehr guten Beispiel hier aus Berlin, was sozusagen auch die Lobbymacht mal zeigt. Also ein Mietendeckel, vielleicht nicht alle wissen, was das bedeutet. Ein Mietendeckel hat zur Wirkung, dass es einen Stopp von Mieten gibt, also keine Mieterhöhung mehr durch Indexmiete, Staffelmiete und so weiter. Eine Begrenzung von Neuvermietungen, entsprechend halt eines lokal jeweils dann gültigen Deckels und eben auch die Absenkung von überhöhten Mieten, sodass Leute dann, wenn sie vorher überteuerte Mieten zahlen mussten, tatsächlich weniger zahlen mussten oder sogar Geld zurückbekommen haben von den Vermietern. Und genau, die rot-rot-grüne Landesregierung hat das 2020 hier in Berlin eingeführt und die Immobilienlobby war natürlich nicht happy. Und was dann passiert ist, ist, dass ein bisschen mehr als 200 CDU-Abgeordnete und 80 FDP-Abgeordnete damals aus dem Bundestag haben Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht gegen diese Berliner Landesregierung. Und wesentlich koordiniert und verantwortet hat diese Klage der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann tatsächlich den Berliner Mietendeckel gekippt im Jahr 2021, aber eben nur mit der Begründung, dass das Land Berlin seine Kompetenzen übertreten habe. Und ein Mietendeckel kann halt nur von der Bundesregierung bundesweit eingeführt werden, nicht von einem einzelnen Bundesland. Dafür müsste es erst eine Länderöffnungsklausel geben, damit einzelne Bundesländer das beschließen können. 2021 war der Mietendeckel also plötzlich wieder weg und das hat halt richtig vielen Leuten auch saftige Nachzahlungen beschert und genau, es war ein krasser Lobbyerfolg eigentlich.
Und bevor die Klage losging gegen den Mietendeckel, haben 3 bis 4 Immobilienunternehmer über 1 Million Euro an die CDU und FDP gespendet. Das ist nur zeitlich die Abfolge der Spenden sozusagen. Aber du hast auch gefragt, wie der Zier nun Lobbyarbeit macht. Also der schreibt zum Beispiel ein Frühjahrsgutachten. Da gibt es eine große Analyse des Wohnungsmarktes und er benennt dazu sogenannte Immobilienweisen von Universitäten und von anderswo. Und die sollen das denn schreiben, aber das ist im Auftrag des Zier. Einer der Immobilienweisen ist jetzt neu, Dr. Ralf Henger. Also er arbeitet für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist die Lobbyorganisation der Arbeitgeberverbände. Und er ist da im Institut der Deutschen Wirtschaft. Und er hat dann auch, um mal dieses Mindset zu zeigen, er hat so eine Analyse geschrieben, einen Text geschrieben, in der argumentiert, warum man keinen Milieuschutz braucht und warum einkommensarme Menschen auch aus der Stadt durchaus wegziehen können. Und seine Argumentation sind, außerhalb der Städte sind die Miete ja nicht so hoch und es wäre ja dann durchaus zumutbar, dahin zu ziehen. Und man könne mit der S-Bahn auch in die Stadt hineinfahren. Er pflegt dann auch vor, den öffentlichen Personennahverkehr noch zu verbessern, dass das dann auch möglich wird, dass diese Menschen also wegziehen können und dann mit der S-Bahn in die Stadt hineinfahren können. Und sein großes Argument ist natürlich das Milieuschutz, also das künstliche Dabehalten von einkommensschwachen Menschen in der Innenstadt ja die Mehreinnahmen der Firmen verhindert. Und das sei ja sehr negativ. Und diese Firmen hätten dann eben nicht mehr so viel Geld zu investieren, zum Beispiel die Klimavorgaben oder die Modernisierungsvorgaben zu erfüllen. Und natürlich findet er es auch sehr ungerecht, das schreibt er auch so, weil die Menschen, die neu hinzuziehen und die mehr Geld haben, denen wird ja dann der Zugang zu dem Quartier verwehrt. Und die Eigentumsbildung wird verhindert und die gilt es zu fördern. Und das ist so das Mindset, was diese Immobilienweisen haben und was man auch in deren großen Schrift in diesem Frühjahrsgutachten lesen kann. Also der Zier hat eine ganze Menge Einfluss, also der geht in die Baugesetzgebung rein. In letzter Zeit gab es sehr viele Bauerleichterungen, weniger Umweltauflagen. Es geht um mehr Bebauungsflächen, das ist immer ein großes Thema an den Forderungen die Lärmwerte, also die Lärmschutzwerte, die sollen gesenkt werden, dass also Lärmschutz nicht mehr so wichtig ist. Nachhaltigkeitskriterien sollen reduziert werden. Alles, um das Bauen zu fördern. Und das ist etwas, was so ein zentraler Punkt dieser Lobbyarbeit ist. Die gehen auch an die Steuergesetzgebung rein. Also Kapitalanlagen sollen günstiger werden oder sogar gefördert werden. Die gehen an das Grunderwerbssteuergesetz herein, also die sogenannten Share Deals, wo eine Firma nicht ein Grundstück kauft, sondern nur die Firma kauft, der das Grundstück gehört und sie sich dadurch die Grunderwerbsteuer sparen, dass das möglich ist, geht auch auf den Einfluss der Immobilienlobby zurück. Und sie wollen natürlich auch auf das BGB Einfluss nehmen. Das heißt, sie wollen die Entbürokratisierung, nennen sie das. Die streben an, dass man Gewerbemieten jetzt auch mündlich kündigen kann und das nicht mehr schriftlich machen muss. Und sie haben schon in verschiedenen Bundesländern durchgesetzt eine sogenannte Genehmigungsfiktion. Das heißt, du stellst einen Bauantrag, du möchtest etwas bauen und wenn nach 3 Monaten das Amt nicht geantwortet hat, wenn da Schweigen war, dann gilt der Bauantrag automatisch als genehmigt.
Und das während die Kommunen krass überfordert sind, ne, muss man ja sozusagen dazu sagen. Ja. Aber vielleicht nochmal ein ganz plastisches Beispiel. Der Herr, der für die CDU der Obmann war im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, wo eben die ganzen Ausnahmen in die Mietpreisbremse reinverhandelt wurden im Bundestag, ist schon ein paar Jahre her, das war genau der gleiche Herr Lutschak, der auch den Mietendeckel in Berlin weggeklagt hat. Also ich habe mir jetzt als Vorbereitung auch nochmal von besagtem CDU-Abgeordneten Lutschak die Website zum Beispiel angeguckt. Da steht natürlich nicht, ich habe den Berliner Mietendeckel weggeklagt. Da steht dann halt sowas wie, als Mietrechtsexperte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dränge ich darauf, die soziale Ausgewogenheit des Mietrechts zu wahren und habe die sogenannte Mietpreisbremse mitgestaltet. Also viel ist natürlich auch einfach, ich weiß nicht, Orwell würde wahrscheinlich Neusprech sagen. Also er sagt auch nicht, Mieterinnen sind mir egal, sondern er sagt auch von seiner Website, ich will jungen Familien bei ihrem Traum vom Eigenheim helfen. Also das ist halt eine Verschiebung sozusagen. Leute sollen halt neu gebaute Häuser kaufen, die super weit weg sind von all ihren Friends und sich damit wahrscheinlich einfach noch verschulden und dann die Hypothek abzahlen müssen, weil das ist halt gut für die Baulobby. Aber das wird natürlich anders dargestellt mit schönen Fotos. Es ist halt immer schwierig, sozusagen da Licht ins Dunkel zu bringen, aber so an einzelnen Menschen zeigt sich das dann doch nochmal sehr deutlich, wer da mit welchem Interesse, in welchem Ausschuss im Bundestag eben auch Einfluss nimmt.
Ja, voll. Nur die kurze Nachfrage, ihr beiden, wie sieht es eigentlich mit Seitenwechseln aus? Also gibt es im Personal des ZIA auch Leute aus der Union oder vielleicht auch aus anderen Parteien?
Also die aktuelle Hauptgeschäftsführerin vom ZIA ist Aigel Özkan. Die ist langjährige CDUlerin. Sie saß im Landtag von Niedersachsen, war da auch mal Ministerin für witzigerweise Soziales, Frauen und Familie. Ironie. Die Hamburger CDU wollte sie dann eigentlich als Spitzenkandidatin aufstellen für die Bürgerschaftswahl 2020. Sie ist aber im gleichen Jahr 2020 dann stattdessen Geschäftsführerin vom ZIA geworden. Und ihr Vorgänger ist Oliver Wittke, der war bis 2019 parlamentarischer Staatssekretär im CDU-geführten Wirtschaftsministerium bis 2019 und ab 2020 dann halt Hauptgeschäftsführer vom ZIA. Das sind vielleicht so zwei Beispiele aus der Spitze von dem Verband auch. Aber es ist auch nicht nur CDU.
Also Florian Pronold ist immer noch Mitglied in der SPD. Er war mal Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär. Und er ist jetzt der Berater des ZIA zum Thema Nachhaltigkeit. Und
wir denken uns das nicht aus.
Joachim Lohse war in Bremen Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Und jetzt ist er auch Geschäftsführer bei der ZIA und der ist von der Partei Die Grünen. Und deshalb machen wir eine Demo mit einem großen Lautsprecherwagen und wir wollen ein bisschen aufklären, ein bisschen erzählen, warum diese Menschen so einen krassen Einfluss auf uns haben, auf unser Leben haben und wir wollen vor allem Öffentlichkeit dafür generieren. Deshalb machen wir die Sache.
Ja, es gibt ja diesen sehr, sehr wahren Satz, die Mieten steigen nicht einfach, sie werden erhöht und dieser Immobilienkongress oder insgesamt der ZIA ist einfach sozusagen ein sehr guter Ort, um zu zeigen, wer diese Leute sind, die unsere Mieten ständig erhöhen.
Ja, Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für zwei kleine Ankündigungen. Also, das eine ist ja obvious. Schaut mal, ob ihr euch am 4.6., wenn sich in Berlin die Immo-Lobby mit VertreterInnen der Bundesregierung trifft, unter anderem auch der Bauministerin, ob ihr euch da beim Gegenprotest blicken lassen könnt. Ich verlinke da alles Relevante natürlich in den Shownotes. Guckt da doch gern mal rein. Und dann noch Folgendes. Nächste Woche gibt es ein Gespräch auf die Ohren mit Faschismusforscherin Natascha Strobel. Warum ich das ankündige, das mache ich ja sonst nicht. Ich bin Medienpartner der Attac-Veranstaltung Den Abstieg ins Autoritäre stoppen. Am Samstag, den 21. Juni, kommen dafür in Frankfurt am Main jede Menge gute Menschen zusammen, um über den globalen Rechtsruck, seine Folgen und auch Gegenstrategien zu sprechen. Natascha Strobel ist eine von diesen Leuten, die da am Start ist, und sie wird auch eine Keynote halten. Der Eintritt für diese ganztägige Veranstaltung ist frei. Ihr müsst euch allerdings bis zum 8. Juni, aufgepasst, 8. Juni anmelden. Infos zu der Veranstaltung, den Abstieg ins Autoritäre stoppen und natürlich auch einen Link zur Anmeldung, das packe ich euch in die Shownotes. Also, hört euch natürlich meinen Talk mit Natascha an, ist ja klar. Aber es wäre doch auch cool, wenn die Frankfurt und Umgebung Crowd oder alle Reiselustigen auch zu dieser Veranstaltung von Attac kommen. Das ist sicher ein guter Ort, um sich zu informieren, aber auch natürlich, um sich zu vernetzen. Also, wäre doch cool, wenn da die Hütte voll ist. So viel dazu. Und jetzt noch der kleine Hinweis, der mir gestattet sei. Dissens ist auf euren Support angewiesen. Wenn du noch nicht Fördermitglied bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Es geht schon ab 3 Euro im Monat. Du ermöglichst dadurch, dass ich ein Auskommen habe und dass ich für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, als Fördermitglied supportest du auch unsere Freunde von der Was-Tun-Crew, Inken und Valentin, und es winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens Mitglied werden kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Kim und Lara vom Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen ihr beiden auf die Forderungen und vor allem auch das Framing des Zier schauen. Weil die stellen sich ja nicht hin und kommunizieren ihr eigentliches Ziel, ne, nämlich die Profite auf Kosten von MieterInnen zu steigern. Stattdessen framen die sich ja recht erfolgreich, sag ich mal, in der Öffentlichkeit als Teil der Lösung in Sachen bezahlbarem Wohnraum oder in Sachen Wohnungskrise, ne? Könnt ihr mal ein bisschen was dazu sagen, zu der ideologischen Erzählung und vielleicht auch verknüpft mit konkreten Forderungen, die der Zier da macht, sagen wir mal, in der ja, wohnungspolitischen Diskussion, und wie framen die sich da eben als Teil der Lösung?
Also die große Analyse der Immobilienlobby ist, es gibt eine erhöhte Nachfrage und deshalb steigen die Preise. Was ich jetzt sagen würde, ist, die Menschen, die die Wohnungen vermieten, erhöhen die Preise. Und dann ist der zweite Punkt, der Zier sagt, wenn mehr gebaut wird, dann sinkt die Nachfrage und das wirkt sich auf die Preise aus. Nun können wir mal Städte angucken, wo sehr viel gebaut wurde. Hamburg, London. Da gibt's ganze Stadtteile wurden da errichtet und irgendwie sind die Mieten aber nicht gesunken. Und tatsächlich fordert der Zier auch eine Anhebung des Mietspiegels. Also sie sind explizit lobbyieren die dafür, dass die Mieten steigen. Also da ist es auch nicht immer konsistent, die Argumentation, aber das ist das prinzipielle Framing, was die immer haben und was auch von der Politik übernommen wird.
Also eigentlich sagen sie immer nur bauen in verschiedenen Facetten sozusagen, weil sie keine andere Antwort haben. Aber es zeigt sich ja immer mehr, dass das auch gar nicht funktioniert. Also dieses Versprechen der Ampelregierung mit den 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, wo noch gar nicht gesagt ist, wie viele davon überhaupt bezahlbar sind für Normalverdienerinnen. Aber das wurde ja noch nicht mal zur Hälfte erfüllt. Also dieses Bauen, da kommen wir jetzt auch wieder sozusagen zu dem Punkt der Profitorientierung. Wenn das nicht sich rentiert, diese Baustellen fertigzustellen, dann lassen die Konzerne die halt auch einfach liegen Oder Leute wie René Benko verzocken sich so, dass sie pleite gehen und dann hat man halt so eine krasse Baustelle da mitten in Hamburg quasi stehen. Also die haben schon auch ein bisschen das Problem in ihrem Framing, dass sie zwar eigentlich schlau waren und gesagt haben, doch, doch, die Krise ist da, aber wir haben die Lösung dafür. Aber es zeigt sich auch mehr und mehr, dass die Lösung eigentlich nicht funktioniert. Wir hatten jetzt hier in Neukölln haben wir auch gerade das Beispiel, also so beliebte Wohnungslage im Süden von Berlin. Da gibt es einen Neubau, da stehen einfach Wohnungen leer. Also die Presse berichtet auch regelmäßig darüber. Das liegt dann halt daran, dass so eine Vier-Zimmer-Wohnung kostet halt dann 3.250 Euro kalt. Und komisch, niemand will da einziehen. Genau, das ist halt dann das Ergebnis von Bauen, Bauen, Bauen. Und da kommen, also ich weiß nicht, was sie als nächstes, mit welchem Narrativ sie dann als nächstes um die Ecke kommen. Aber eigentlich bröckelt das auch gerade, habe ich das Gefühl.
Das muss nicht konsistent sein, das muss vor allem nicht über Jahre konsistent sein. Und ich lese dieses Frühjahrsgutachten schon länger, das ändert sich jedes Jahr. Das ist immer ein bisschen anders, das macht auch nichts, weil man passt sich eben an. Also weiß ich nicht, ob man ihnen das vorwerfen kann. Genau, also der Zier fordert ja noch eine ganze Menge mehr. Also das, wenn wir 400.000 Wohnungen bauen, dann müssten das kommunale Wohnungen sein. Wenn das in der Privatwirtschaft ist, dann wird es keine Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben. Das, ja, was hat sich eben gezeigt? Also der Zier fordert ja auch einen Umbau der Stadt. Die wollen einen Mix von Wohnen und Gewerbe haben. Die sehen schon das Problem, dass da manchmal auch was leer steht und dass das denn nicht so richtig funktioniert. Also die Analysen sind auch gar nicht schlecht. Also ich kann auch jedem empfehlen, dieses Frühjahrsgutachten mal zu lesen, weil das wirklich spannend ist, ja. Aber natürlich ist das Ziel, was auch immer wieder gesagt wird, eben, das muss rentabel sein, wie sie das so schön sagen. Also der Profit muss irgendwie dabei sein. Sie wollen die Mieten und die Öffnungszeiten flexibilisieren, haben sie so schön formuliert. Die wollen durchaus auch Sozialwohnungen bauen, aber sie möchten natürlich die Förderung haben. Sie wollen damit also genauso viel Gewinn machen können wie mit den anderen Wohnungen.
Naja, und dann haben wir aber auch so Beispiele, wie wir es jetzt hier in Berlin hatten, dass sie sagen, sie bauen, machen Sozialwohnungen auch mit rein, kriegen die Förderung und dann, upsie, gibt es am Ende doch keine Sozialwohnung und die Stadt Berlin hat es irgendwie verpennt, das zu kontrollieren. Also so gibt's solche Sachen gibt's auch.
Ja, das hat was Mafiöses auf jeden Fall. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist das die organisierte Clan-Kriminalität in Deutschland, die ganze Zeit davonkommt. Das sind wirklich, das ist organisiertes Verbrechen auf Kosten von Mieterinnen, aber die Politik ahndet das halt nicht. Und sozusagen, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu sagen, also wir sind ja diejenigen, die das Problem haben. Wir können uns unsere Miete nicht mehr leisten. Wir werden aus den Städten raus verdrängt. Wir haben eigentlich das dringende Problem und müssen dafür sorgen, dass sich irgendwas ändert. Für die läuft's ja prima. Also die müssen sich ja gar nicht krass durchsetzen im Sinne von, sie brauchen, dass sich irgendwas ändert. Das ist ja die angenehme Situation. Das ist ein bisschen wie bei der Öl-, Kohle-, Gas-Lobby und so weiter, die das ja auch über Jahrzehnte geschafft haben, dass es keinen effektiven Klimaschutz gibt, indem sie halt einfach immer irgendwelche Ablenkungstaktiken, Nebenschauplätze und so weiter aufgemacht haben. Es reicht ja, wenn der Status quo einfach erhalten bleibt. Und so ist es ja für die Immobilienlobby auch. Die haben es ja eigentlich sehr bequem.
Ja, weil du, Lara, sagtest, das Narrativ der Immo-Lobby bröckelt. Bröckeln vielleicht objektiv, aber dass sich auch wirklich was ändert politisch, da braucht es natürlich auch echt noch mehr Druck von unten. Denn diese Losung Neubau, 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 ne, als Lösung der Wohnungskrise, wie es der Zier propagiert und wie das auch noch immer dominant ist in der Politik. Also ich meine, die Regierungsparteien Union und SPD, bei denen ist das auch Konsens. So bauen, bauen, bauen. Mit diesen Worten hat da gerade der Kanzler Merz eine Wohnraumoffensive angekündigt. Und auch die Bauministerin Verena Huberts von der SPD will mehr Tempo bei Neubauten so. Und gleichzeitig sehen wir, aber das ist irgendwie noch nicht in den Mainstream durchgedrungen, dass Neubau nicht zu einer Begrenzung der Mieten beiträgt, sondern im Gegenteil. So, ne? Und dann das zweite Ding, was ständig thematisiert wird, ist, Bauen sei zu teuer. Und dann wird nach Wegen gesucht, dass es billiger wird und zum Beispiel irgendwie durch Steuervorteile oder irgendwie, dass Regularien zum Bauen gekippt werden. So Entbürokratisierung ist ja immer ein Stichwort. Und auch das scheint irgendwie nicht das eigentliche Problem zu sein. So, deshalb muss man, glaube ich, noch ein bisschen aufklären, warum Neubau nicht die Lösung ist und was alles die entscheidenden Faktoren sind, die neben der Spekulation mit Immobilien zu immer weiter steigenden Mieten führen. Kim, was also kommt nicht vor in der Erzählung des Zier und der politischen Mitte? Und warum bröckelt vielleicht auch an euch beide gerichtet die Argumentation bauen, bauen, bauen als Lösung eben für die steigenden Mieten?
Also, erste Erzählung ist ja, es gibt diese Wohnungskrise, man muss mehr bauen und dann gibt es aber das Problem der steigenden Baukosten. Die führen das aber eigentlich nur darauf zurück, dass jetzt Baumaterialien teurer werden, dass vielleicht Löhne steigen. Aber wenn man sich mal anguckt, wie Baukosten zusammenkommen, der größere Teil ist erstmal die Bodenpreise. Die Bodenpreise steigen. Das sieht auch der Zier, aber er sagt eben, das ist so. Das passiert. Es gibt keine Analyse, warum und wo das eigentlich herkommt. Also wenn man jetzt in der Großstadt 2000 Euro den Quadratmeter bezahlt, dann muss man schon mehrere Millionen Euro ausgeben, um nur das Grundstück zu kaufen. Das treibt die Baukosten in die Höhe. Hm. Und das ist natürlich ein globales Phänomen, weil es globale Spekulationen mit Immobilien gibt. Es gibt auch die Preissteigerung durch Geldwäsche. Das ist auch schon, da gab es schon Untersuchungen zu. Also deshalb steigen auch die Baukosten. Das hat nichts mit teurem Holz zu tun, was jetzt auf dem Markt ist. Und die nächste Narrativ ist natürlich die steigende Nachfrage. Da auch sagt auch der Immobilienverband, dass es wird mehr und das passiert eben. Aber da gibt es auch keine Analyse, also die fehlt mir. Warum gibt es die steigende Nachfrage? Und das ist ein Thema, worüber wir auch gerade vielleicht in so linken Zusammenhängen nochmal drüber sprechen müssten. Das wäre die Siedlungspolitik. Wer zieht wohin und warum? Also zum Beispiel in Deutschland konkurrieren die Städte um Zuzug. Die machen alle Werbung. In Berlin gibt es die Berlin Partner, die hat eine schöne Webseite. Und die wird von der Stadt finanziert und die fördert den Zuzug von neuen Unternehmen, die denn natürlich auch gleich neue Arbeitsplätze mitbringen. Und auch die machen so kleine Bustouren für neue UnternehmerInnen, wo sie denn ihr Unternehmen ansiedeln können. Und die zeigen ihnen auch gleich die hochpreisigen Wohnungen, die ihre neuen Angestellten denn beziehen könnten, die neu gebaut worden sind. Leider werden natürlich diese Jobs, die sie denn dann neu schaffen, wenn sie welche schaffen, international ausgeschrieben. Das heißt, es ist eine Förderung für Zuzug. Und es gibt noch eine Menge andere Förderungen, die einfach nur den Zuzug in die Stadt massiv fördern. Die wollen, dass die Stadt wächst. Gleichzeitig wissen sie aber genau, dass da nicht genug Wohnungen sind.
Also ich würde sagen, es geht nicht um Zuzug, sondern es geht schon auch konkret um Verdrängung. Also wir haben ja auch über die vielen schönen Worte der Immobilienlobby schon geredet, aber es gab auch mal 2021 im Tagesspiegel ein Interview von dem Vorsitzenden von Haus und Grund. Das ist so der Lobbyverband für die Eigenheimbesitzerinnen quasi, wo der ganz ehrlich gesagt hat, nö, also ist überhaupt nicht das Ziel, dass sich jetzt jeder leisten können soll, in Berlin zu leben. Und also sozusagen, es geht darum, dass bestimmte Leute noch in den guten Wohnlagen wohnen sollen und die anderen sollen halt, ich weiß gar nicht wohin, sollen halt irgendwie weg. Das ist sozusagen so die Logik dahinter.
Ja, ich würde noch mal kurz zusammenfassen, du hattest gefragt, warum bröckelt diese Argumentation bauen, bauen, bauen? Das ist, die steigende Nachfrage ist eine Siedlungspolitik, die ist gewollt. Es gibt Zeitmietverträge, es gibt Indexmieten, es gibt möbliertes Wohnen. Das bringt die Leute wieder auf den Wohnungsmarkt. Das ist der Grund, warum so viele Menschen eine Wohnung suchen, weil sie ihre alte verlieren. Es gibt eine ganze Menge Formen von Verdrängung. Es gibt die Umwandlung von Wohnungen in Eigenbedarf und dann also in Eigentumswohnungen und danach folgt die Eigenbedarfskündigung. Die Berliner Mietergewerkschaft erwartet noch weitere 100.000 Fälle von Eigenbedarfskündigungen zu den 140.000, die es schon gab. Und die Menschen, die da rausfliegen und die sich's leisten können, kaufen dann lieber eine Wohnung. Es gibt dann mehr Nachfrage nach Eigentum. Natürlich gibt's auch Zwangsräumungen, es gibt Sozialbindungen, die auslaufen und dann sind die Menschen auch wieder auf dem Wohnungsmarkt. Und das ist der eigentliche Grund, warum es eine Mietenkrise gibt und das sind alles Gründe, die man nicht mit Neubau irgendwie erledigen kann.
Ja, und vielleicht ist auch nochmal gut, sich klarzumachen, dass wir uns in so einer Ära der Neoliberalisierung befunden haben, wo es halt einfach irgendwie auch gerade von SPD-PolitikerInnen irgendwie angebracht schien, einfach alles zu verscherbeln, was es so an kommunalem Bestand irgendwie gab. Es war so der Vibe der Zeit von Schröder und so. Und da wurde er auch in Berlin unter Wovereit.
Die Linke war in Berlin auch dabei.
Die Linke war in Berlin auch dabei, genau. Also auch da an der Stelle danke für gar nichts. ganz viel kommunale Wohnungen wurden verscherbelt, genau. Und das war aber ja so ein bisschen so, das war irgendwie so ein bisschen so der Vibe der Zeit, die dürfen halt alles. Oder ich finde auch, ehrlich gesagt, René Benko ist ein richtig gutes Beispiel dafür, für so einen Immobilienmogul, der halt irgendwie dachte, er kann alles machen und er kriegt so viel er will, irgendwie Unterstützung von der Bundesregierung mit Steuergeldern, um da irgendwie zu versuchen, Karstadt noch über die Runden zu retten, schreibt irgendwie E-Mails mit Jens Spahn, hat so den engsten Draht dazu, dass seine Kaufhäuser wieder öffnen können. Und der ist halt jetzt pleite. Und da geht auch ein bisschen, glaube ich, gerade so eine Ära zu Ende von alles neoliberal, alles cool, die großen Immobilienunternehmen sind unsere Rettung. Wir schieben denen jetzt mal auf Deutsch gesagt das Geld in den Arsch. Und das geht jetzt zu Ende. Also die Adler Group ist auch in der totalen Krise. Christoph Gröner, so großer Immobilienunternehmer, auch in der Krise. Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen aus der Metaperspektive betrachtet, crasht da auch gerade so eine Ära der Neoliberalisierung irgendwie an der Realität. Das erleben wir gerade. Und auch da sind wir natürlich in Berlin sozusagen in einer sehr privilegierten Lage oder sozusagen hier passiert sehr viel. Aber da haben wir ja schon 2021 gesehen, dass einfach fast 60% der Menschen bei einem Volksentscheid für die Enteignung der großen Immobilienkonzerne gestimmt haben, wo wir als linke Aktivistinnen eigentlich immer dachten, das ist vielleicht eine viel zu radikale Forderung. Also ich bin bei Deutsche Wohnen Co. Enteignen aktiv gewesen auch und weiter aktiv. Und das kommt ja aus der krassen Not, aus dem krassen Frust. In dem Jahr wurde auch der Mietendeckel eben weggeklagt von Lucak. Und dann waren Leute so, es hilft nicht mehr, es reicht, es gibt keine andere Möglichkeit mehr, dann machen wir jetzt halt Enteignung und vergesellschaften die Wohnungen. Der Volksentscheid ist nicht umgesetzt worden von der Berliner Landesregierung und wir müssen jetzt selber ein Gesetz schreiben und nochmal ein Gesetzesvolksentscheid machen. Aber da, also das war mal so ein Beispiel, wo sich gezeigt hat, dass diese aufgestaute Wut sich in demokratischen sozusagen Prozessen auch bündeln und dann auch sehr produktiv entladen kann. Und eigentlich kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die Politikberaterinnen von CDU und SPD hier in Berlin ernsthaft denen einreden, ja, ihr könnt das aussitzen, da wird nichts passieren. Also in anderen Politikfeldern funktioniert das ja vielleicht irgendwie so, das zu faken. Franziska Giffey hat dann irgendwie, als sie noch regierende Bürgermeisterin war, immer mit so riesigen Pappschlüsseln irgendwelche Wohnungsbündnisse, so Show eröffnet, wo dann halt die Immobilienkonzerne so freiwillige Selbstverpflichtungen machen sollten. Dann sind die Konzerne alle wieder ausgetreten, weil sie keine Lust auf diese Selbstverpflichtungen hatten. Am Ende war nur noch Vonovia dabei und Vonovia hat dann so offenkundig regelwidrige Mieterhöhungen an Mieterinnen hier in Berlin verschickt mit so Fantasiemerkmalen, wie irgendwie, da gibt's einen Supermarkt in der Nähe, der ja gar nicht im Mietspiegel war und hat da auch vor Gericht verloren und dann trotzdem nochmal die gleichen Mieterhöhungen geschickt. Also es war so offenkundig kriminell, dass dann quasi die Stadt Vonovia als letzten Konzern, der noch in diesem Bündnis für bezahlbares Wohnen drin saß, rausschmeißen musste. Also es wird eigentlich total offenkundig, dass das alles nicht funktioniert und ich bin wirklich gespannt, wie lange sie denken, dass sie das noch aussitzen können, weil, also genau, da staut sich was auf und das kann ja auch irgendwann wieder in einem Politikwechsel zum Beispiel münden, zum Beispiel nächstes Jahr bei den Landtagswahlen, also bei den Abgeordnetenhauswahlen hier in Berlin.
Bin mal gespannt, ob bis dahin dieser Gesetzesvolksentscheid dann auch vorbereitet ist. Das wäre natürlich gut, wenn der parallel läuft, also darauf läuft er jetzt hinaus, ne? Also die Regierung, die verzögert ja alles in Berlin, gibt sich Mühe, das auszusitzen. Und jetzt hat die Initiative ja eine Kanzlei beauftragt, ne, einen Gesetzesvolksentscheid auszuarbeiten, der dann zur Abstimmung gestellt werden soll. Und da drücken natürlich auch alle, die hier zuhören, die Daumen, dass das dann auch funktioniert.
Genau, alles muss man selber machen, sogar die Vergesellschaftung. Aber wir sind dran.
Vielleicht könnt ihr noch mal einen Tacken dazu sagen, was sind denn aus eurer Sicht mittellangfristige Möglichkeiten, um gegen Wohnungsnot vorzugehen und auch die Mieten spürbar abzusenken? Ich meine, Vergesellschaftung ist da so ein bisschen Cherry on the Cake, so, aber davor gibt es schon so ein paar Sachen, die wahrscheinlich auch noch anzugehen wären. Ich denke etwa an so einen bundesweiten Mietendeckel, für den auch eine MieterInnenbewegung bundesweit irgendwie sich organisieren muss und Druck machen muss. Aber gibt natürlich auch noch viele andere Sachen, also Abschaffung, Modernisierungsumlage, Wohngemeinnützigkeit, also mehr kommunales, genossenschaftliches Bauen mit ja einer starken, am besten dauerhaften Sozialbindung etwa, etc. pp. Ihr habt ja auch schon die Knackpunkte angesprochen, die die Mieten nach oben treiben. Neubau wird es nicht richten. Was würde es aus eurer Sicht denn richten?
Ja, also ich würde schon nochmal sagen, dass ich es sehr wichtig finde, diesen Vergesellschaftungsaspekt. Genau, hier in Berlin haben wir halt die Möglichkeiten für diesen Volksentscheid und können das direkt per Gesetz machen. Das geht nicht überall. Aber diesen Kerngedanken von Wohnen wirklich dieser Marktlogik zu entziehen und dass Wohnen ein Menschenrecht ist und nicht eine Ware und dass Wohnungen auch demokratisch in so einer Anstalt öffentlichen Rechts verwaltet werden. Also das finde ich als sozusagen Idee schon sehr grundsätzlich und wichtig. Deshalb versuchen wir es ja auch in Berlin umzusetzen, auch wenn das natürlich nicht überall möglich ist. Aber ich würde sagen, da müssen wir eigentlich langfristig hin, dass wir nicht nur so irgendwie Notbremsen Politik machen und hier noch irgendwie so ein Pflaster draufkleben und da, sondern dass wir eben diesen grundsätzlichen Wandel hinkriegen, dass ich finde, alle Güter sozusagen, die halt alle Menschen brauchen, also Wasser, Energie, Wohnen, Essen und so weiter, dass es halt nicht einer Profitlogik unterliegt, weil dann leiden halt am Ende die Menschen drunter. Genau, aber du hast es gesagt, so das Erste, was die Bundesregierung auf jeden Fall machen könnte, wäre eben den bundesweiten Mietendeckel einzuführen. Da sind wir hier in Berlin wirklich sehr biased, weil wir hatten den schon, wir ein Jahr lang oder so, mehrere Monate lang haben Leute das ganz konkret erlebt, wie das einfach weniger Geld war, was jeden Monat von ihrem Konto abging. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht halt gesagt, Berlin ist nicht zuständig, die Bundesregierung muss das machen. Dass jetzt sozusagen diese Mietpreisbremse verlängert wird, ist eine ganz klare Ansage von auch von der SPD, ne, die ja eigentlich auch ein bisschen den Anspruch hat, auch Mieterinnen zu repräsentieren, dass da nichts kommen wird von der Regierung. Also es ist ein dickes Brett. Aber ich finde, es ist ein guter Fokuspunkt für soziale Bewegungen, für Leute, die sich irgendwie stadt- und mietenpolitisch engagieren wollen, zu sagen, okay, das, was wir alle brauchen, wo wir auch bundesweit zu aktiv werden können, ist eben dieser bundesweite Mietendeckel. Der wirkt sofort, der senkt die Mieten, das hilft allen Leuten, weil es eben so eine Obergrenze an ist, die sozusagen ortsabhängig ist, hilft es halt auch in Gegenden, wo die Miete jetzt vielleicht sozusagen noch gar nicht als die top teuerste Miete bundesweit auftauchen würde, aber es halt trotzdem krass Preissprünge gab in den letzten Jahren, würde es auch im Ruhrgebiet beispielsweise, würde es auch da helfen, wenn man den richtig ansetzt. Genau, deshalb, das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die bundesweit sofort helfen würde. Auch gegen den Rechtsruck. Vielleicht können wir da auch nochmal gleich drüber sprechen.
Ja, ich habe jetzt überlegt, was man noch so machen könnte. Und Wohngemeinnützigkeit fiel mir ein und eine Mietpreisbindung. Und dann habe ich festgestellt, das sind ja alles Sachen, die es schon mal gab. Also wir müssten eigentlich nur mal die alten Gesetzbücher wälzen. Das sind alles Dinge, die schon mal installiert waren, eben um diese Versorgung an Wohnungen für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, die abgeschafft wurden und man kann die auch wieder einführen. Also prinzipiell geht es auch darum, die Aktiengesellschaften aus diesem Wohnungsmarkt herauszuholen und die sind eben erst 2013, 14 viele an die Börse gegangen. Vorher gab es dieses Problem nicht und jetzt muss man irgendwie darauf eingehen. Und es gibt natürlich auch einen internationalen Einfluss, aber ich denke, so eine nationale und kommunale Gesetzgebung kann durchaus einen Einfluss haben und kann das ändern. Und wir brauchen natürlich kommunales Bauen, wir brauchen genossenschaftliches Bauen. Das kann auch unterstützt werden. Und da liegt dann das Geld vielleicht viel besser angelegt, als zum Beispiel den Leuten einfach nur Wohngeld zu bezahlen oder neue Investitionen mit staatlicher Hilfe zu unterstützen, dass neu gebaut werden kann. Also man müsste mal eine Rechnung machen, wie viel Geld da eigentlich wohin fließt. Ich glaube, Wohngeld ist 4,5 Milliarden Euro in Deutschland. Da könnte man eine ganze Menge Wohnungen für die Leute bauen, die dann jetzt eigentlich in Wohnungen wohnen und das Wohngeld bekommt in ihr Vermieter und kann es für andere Sachen verwenden.
Zum Beispiel an die Aktionäre ausschütten. Ja. Aber so ganz kurzfristig würde es halt auch schon helfen, wenn wir wenigstens mal die Gesetze, die es halt gibt, zum Beispiel gegen Mietwucher, überhaupt anwenden würden. Ne? Also diese organisierte Kriminalität der Vermieterclans, die kann ja völlig unbehelligt ihr Unwesen quasi treiben. Also wenn eine Miete 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete ist, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit. Es gibt eigentlich 50.000 Euro Strafe. Wenn es 50% drüber ist, gibt es bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe. Da gibt es Gesetze für. Und in Berlin und in vielen anderen Städten gibt es jetzt von der Linkspartei, glaube ich, ist das aber so eine App, da können Leute das halt prüfen. Und da gibt es tausende Leute hier in Berlin, die eigentlich von Mietwucher betroffen sind. Das Problem ist, dass der Senat oder niemand das irgendwie richtig ahndet. Das heißt, da gibt es eigentlich für die bestehenden Gesetze gibt es keinen rechtlichen Vollzug und es hat keine Konsequenzen für die Vermieter aktuell.
Ja, es gibt auch sowas wie Zweckentfremdung. Also Berlin ist relativ harmlos, in anderen Städten ist das mehr. Airbnb hat 15.000 Wohnungen gerade angeboten. Die meisten davon sind wirklich reine Wohnungen, die nur zur Vermietung da ist und das ist nicht jemand, der da mal eben im Urlaub ist. Und vieles ist davon illegal, wenn da mal die Zweckentfremdung wirklich geahndet würde und was, wenn man für pro Bezirk mal 10 Personen einstellen würde, die da hinterher wären und nicht nur eine, dann ginge da auch was, aber da fehlt ein bisschen bisher der politische Wille.
Ja, die SPD in Berlin war halt sehr damit beschäftigt, rassistische Razzien in Shisha-Bars zu machen und hat sich halt nicht um die Vermieterkriminalität gekümmert. Sorry für die Polemik.
Ja, Mittel gibt's auf jeden Fall, aber es braucht natürlich den politischen Willen. Ihr habt ja drüber gesprochen, wie eng die Verbindungen zwischen Union und ZIA sind. Und die SPD ist auch nicht für einen Mietenstopp oder gar Vergesellschaftung. Also der politische Wille ist gerade nicht vorhanden. Andererseits steckt in dem Mietenthema, weil ja die Hälfte der Bevölkerung davon betroffen ist, auch super viel Potenzial. Hat sich, glaube ich, auch bei der Kampagne der Linkspartei im Bundestagswahlkampf gezeigt. So, die haben stark auf das Thema Mieten gesetzt. Also steckt da viel Potenzial, die Menschen eben aus linker Sicht zu politisieren, dass die Lobby der MieterInnen eben noch schlagkräftiger wird. Also was braucht es da vielleicht aus eurer Sicht in den nächsten Jahren, um den entsprechenden Druck für so eine Wende in der Wohnungspolitik aufzubauen?
Ja, also das wollte ich jetzt eigentlich als Beispiel auch nennen. In dem Moment, wo die Linkspartei sich auf das Thema Mieten fokussiert hat, hat sie ihr Wahlergebnis im Vergleich zu den Umfragen ja quasi verdreifacht. Also eigentlich sollten sich das ja alle Parteien jetzt mal anschauen, hätte ich gedacht. Also wir sehen ja gerade eine Regierung, die untätig ist. Wir sehen auch Rechtsextreme, die das Thema Miete anfangen zu entdecken und damit rassistische Hetz zu machen. Und es sind wirklich nicht so rosige Zeiten. Aber ich würde sagen, was nicht nur total wichtig ist, sondern auch schon sehr gut funktioniert hier in Berlin, aber auch in Leipzig und ganz vielen anderen Städten, ist wirklich so ein Back to the Roots of Mieterinnen-Organizing. Die Erfahrung ja schon immer in dem Moment, wo Leute eben zusammenkommen und einen gemeinsamen Feind haben und materiell was zu gewinnen haben, entstehen ja eben auch Allianzen und sozusagen genau diese rassistische Spaltung der Gesellschaft, die ja vorangetrieben wird, um uns eben genau zu teilen, kann da ja dann eben wieder überwunden werden. Das ist ja das Schöne daran. Und einfach in den Siedlungen Leute, die halt den gleichen Vermieter haben, deshalb genau die gleichen Probleme haben, zusammenzubringen, dann entstehen Mietinitiativen. Vielleicht nur als sozusagen Leuchtturm ein Beispiel aus Berlin-Mariendorf. Da hat der Konzern Vonovia, Deutsche Wohnen, das gehört jetzt zusammen, falsche Nebenkostenabrechnungen geschickt. Die kamen dann kurz vor Weihnachten 2023 quasi als vergiftetes Geschenk. Tausende Euro für Leute, die wirklich irgendwie gerade so über die Runden kommen. Es ist so ein bisschen an Außenbezirk, ist keine besonders fancy Wohnlage. Die Leute waren erst verzweifelt, wussten nicht, was sie machen sollten. Dann haben sie sich zusammengeschlossen, haben sich vom Mieterverein beraten lassen, haben Einspruch eingelegt, haben die Nebenkostenabrechnung zurückgehalten. Und viele von denen haben das auch bis heute nicht gezahlt. Und Vonovia kommt quasi nicht an dieses Geld, was sie halt eigentlich schon eingepreist hatten. Diese viele tausend Euro, das summiert sich ja. Genau, und diese Mieterinnen haben sich jetzt auch noch mit anderen zusammengetan. Es gibt jetzt so ein Bündnis gegen Vonovia, berlinweit, wo eben aus diesen sehr kleinen Siedlungen, das eine habe ich ja schon erzählt, da werden Mieterhöhungen mit völligen Fantasiemerkmalen auf einmal geschickt. Das andere sind diese Nebenkostenabrechnungen. Dann gibt es auch einfach Schimmel, Brand, Sachen, die nicht beseitigt werden. Gerade Adler ist da jetzt so ein bisschen so, uns ist jetzt alles egal, wir haben eh finanzielle Krise, wir reparieren jetzt gar nichts mehr, Trip. Und das Einzige, was da hilft, ist, dass eben Mieterinnen sich zusammentun, zusammenschließen und dann gemeinsam eben zum Beispiel wirklich finanziell einfach Sachen vorenthalten können, auf einem rechtssicheren Weg, eben mit Beratung von Anwältinnen. Und das ist jetzt so ein bisschen die kleinteilige, aber extrem wichtige Arbeit, bei der wir jetzt auch wieder sind und was in vielen Städten passiert. Weil gleichzeitig, also es hilft konkret gegen den Vermieter, aber das hilft ja auch eben genau diese Vereinzelung, Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühl gegenüber der Politik zu durchbrechen. Und das ist dann auf jeden Fall auch gut gegen den Rechtsruck, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall was mir gerade Hoffnung macht, das zu sehen, wie Leute, die vorher auch gar nicht politisch aktiv waren, sich eben dann zusammenschließen und dann auch krass politisieren und gemeinsam kämpfen und gewinnen.
Also es geht ja noch eine Ebene höher. Es gibt ja schon eine ganze Menge Mieter, Vereine, Gemeinschaften, Vertretungen. Das existiert ja schon alles. Und gerade gibt es auch eine Tendenz, dass die eben nicht mehr so konservativ sind. Man kann sich da auch in den Vorstand oft wählen lassen. Wenn man in der Genossenschaft ist, kann man sich da auch in den Vorstand wählen lassen. Das ist etwas, was wir noch viel mehr machen können, dass wir auch eine Stimme haben, auch weil wir auch eine Lobby sind, sozusagen. Ja. Und natürlich ist es wichtig,
mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Beim Agitieren sozusagen, also wenn du mit deinen NachbarInnen sprichst, dann kannst du denen auch erzählen, dass es eine Lobby gibt und welche Macht die hat. Und das ist eben nicht, oh nein, wir sind ohnmächtig, wir können da nichts gegen nichts tun, sondern wir müssen verstehen, wie die funktionieren. Und dann können wir durchaus das Narrativ auch ändern, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen. Also ich finde, es ist auch eine Menge Aufklärungsarbeit einfach noch zu tun und eben allen zu sagen, nee, nee, bauen, 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 das ist einfach falsch. Ja, das funktioniert nicht.
Und ich finde es total wichtig, das zu verstehen. Deshalb machen wir auch diese Demo gegen den ZIA, sozusagen, wie die Immobilienlobby agiert und wie die CDU da auch im Drehtoreffekt rein und raus geht. Und da auch Öffentlichkeit für zu schaffen und aufzuklären. Aber sozusagen letztendlich ist die Lehre ja daraus, indem wir halt ganz viel appellieren oder ganz viel Forderungen stellen an so eine CDU-Regierung, also CDU-geführte Regierung und eine SPD, die mit drin hängt und auch im Baufilz mit drin hängt, wird sich halt gar nichts ändern. Das heißt sozusagen so ein bisschen die Zeiten von, wir machen eine große Demo und dann reagiert die Politik. Vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, aber sozusagen die sehe ich jetzt nicht, sondern ich glaube, wir müssen Hebel finden, wie wir konkret Druck ausüben können, eben indem zum Beispiel ganz viele Mieterinnen sagen, nur die Nebenkostennachzahlung halten wir zurück, weil die ist illegal oder dieser Mieterhöhung stimmen wir nicht zu und bringen damit auch das Geschäftsmodell von diesen profitorientierten Großkonzernen ins Straucheln, wenn das genug Leute machen. Also wir müssen, glaube ich, nochmal so einen Schritt zurückgehen, eben in die Siedlungen mit den Mietinitiativen und gucken, wo haben wir tatsächlich Hebel, wo wir auch Druck aufbauen können. Oder halt, wie bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, einfach selber ein Gesetz schreiben, selber den Volksentscheid machen. Weil von der Politik, ich finde, das ist so total die Lehre, wenn man sich den ZIA anguckt und diese Lobbykongresse anguckt, von der Politik können wir wirklich gar nichts Gutes erwarten in den nächsten Jahren.
Lara und Kim, danke, dass ihr mich hier besucht habt. Danke.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Kim und Lara vom Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Alle Infos zu den Protesten gegen den Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin am 4.6. und Weiterführendes zum Thema findet ihr natürlich in den Shownotes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und da auch Infos zur Attac-Veranstaltung, den Abstieg ins Autoritäre stoppen. Ich hatte es ja schon gesagt, am Samstag, den 21. Juni, kommen in Frankfurt eine Menge gute Menschen zusammen, um über den globalen Rechtsruck, seine Folgen und Gegenstrategien zu sprechen. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei, ihr müsst euch allerdings anmelden bis zum 8. Juni. Also schaut doch unbedingt mal, ob das was für euch ist und wäre doch cool, wenn ein paar Leute aus der Dissens-Community da mit am Start wären. Alles klar, soweit dazu und bitte vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Das war's dann auch von mir für diese Woche, bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.